gibt in unserer Gesellschaft Grenzen, klare Grenzen, die wir auf keinen Fall überschreiten dürfen. Es gibt ein zu viel und es ist zutiefst verankert in uns. Und ich glaube, diese Grenze, die gibt es auch bei der Barmherzigkeit. Es gibt ein zu viel an Barmherzigkeit. Und wenn ihr es mir nicht glaubt, Nelson Mandela, ein bekannter Mann in Südafrika, sagt, als ich aus der Zelle durch die Tür in Richtung Freiheit ging, wusste ich, dass ich meine Verbitterung und meinen Hass zurücklassen musste oder ich würde mein Leben lang gefangen bleiben. Ein beeindruckender Mann und dennoch wüsste ich ehrlich gesagt nicht, wie es mir in dieser Situation gegangen wäre. Ich wäre vielleicht in Hass verfallen. Ich wüsste nicht, ob ich das geschafft hätte, über die Lippen zu bringen, diese Worte. Und dann ein weiteres Beispiel. 1997 wird ein 7-jähriges Mädchen entführt, missbraucht und ermordet. Und der Täter wird verhaftet und er bekommt eine lebenslängliche Freiheitsstrafe. Völlig zu Recht. Und im Gerichtssaal nach dieser Urteilsverkündung stehen die Eltern auf und verkündigen öffentlich, dass sie diesem Mann vergeben möchten und für ihn beten, dass er Jesus kennenlernt. Die Geste hat aber nicht etwa Bewunderung ausgelöst in der Gesellschaft bei den Menschen. Die Bild-Zeitung titelt damals: Die Wahnsinnseltern, wie können sie ihrem toten Mädchen so etwas antun? Ja, es war Unverständnis, blankes Entsetzen. Und zu viel an Barmherzigkeit für die Menschen und auch für die Bild-Zeitung. Die Menschen konnten schlicht und ergreifend mit dem, was die Eltern da getan haben, nicht umgehen. Wie kann man auch in solcher schweren Situation vergeben? Eindeutig ein zu viel an Barmherzigkeit. Und genau in einer solchen Situation befindet sich ein Mann Gottes, auch dem die Barmherzigkeit zu viel wird. Es geht heute um Jona. Und ich möchte kurz voranstellen, was es bei Jona gibt. Hey, Gott gibt einen Auftrag dem Jona und sagt, hey, Jona, geh nach Ninive und kündige dort den Menschen das Gericht. Weil wenn sie nicht umkehren, dann muss ich Ninive und die gesamte Stadt vernichten. Und der Jona hat keinen Bock drauf. Der Jona haut ab auf ein Schiff. Es kommt ein großer Sturm. Der Jona weiß, dass er Mist gebaut hat, sagt, lass mich über Bord werfen. Ein Fisch rettet ihn und spuckt ihn an Land. Und dann landet er doch in Ninive und verkündigt dort den Menschen das Gericht. Und am Ende des Gerichts geht dann folgende Bibelstelle weiter, die ich kurz vorlesen möchte. Und es missfiel Jona sehr und er wurde zornig und er betete zum Herrn und sagte, ach Herr, war das nicht meine Rede, als ich noch in meinem Land war? Deshalb floh ich schnell nach Tarsis, denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langsam zum Zorn und groß an Güte und einer, der sich das Unheil gereuen lässt. Und nun, Herr, nimm doch meine Seele von mir, denn es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Und der Herr sprach, ist es recht, dass du zornig bist? Und Jona ging aus der Stadt hinaus und ließ sich östlich von der Stadt nieder und er machte sich dort eine Hütte und er saß darunter im Schatten, bis er sähe, was mit der Stadt geschehen würde. Da bestellte Gott der Herr einen Rizinus und ließ ihn über Jona emporwachsen, damit Schatten über seinem Kopf sei, ihn von seinem Missmut zu befreien. Und Jona freute sich über den Rizinus mit großer Freude. Aber Gott bestellte am folgenden Tag einen Wurm beim Aufgang der Morgenröte, der stach den Rizinus, sodass er verdorrte. Und es geschah, als die Sonne aufging, da bestellte Gott einen sengenden Ostwind und die Sonne stach Jona auf den Kopf, sodass er ermattet niedersank. Und er wünschte, dass seine Seele stürbe und sagte, es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Und Gott sprach zu Jona, ist es recht, dass du wegen des Rizinus zornig bist? Und er sagte, mit Recht bin ich zornig bis zum Tod. Und der Herr sprach, du bist betrübt wegen des Rizinus, um den du dich nicht gemüht hast und den du nicht großgezogen hast, der als Sohn einer Nacht entstand und als Sohn einer Nacht zugrunde ging. Und ich sollte nicht betrübt sein wegen der großen Stadt Ninive, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht unterscheiden können zwischen ihrer Rechten und ihrer Linken und eine Menge Vieh. Ich möchte heute in der Predigt auf zwei Punkte eingehen. Auf der einen Seite gibt es da einen Gott, der seinen beleidigten Propheten anhand einer Pflanze und einem Wurm erklärt, wie es zurück auf den rechten Weg geht. Und auf der anderen Seite ist da ein Mensch, Jonah, der mit der Barmherzigkeit Gottes absolut nicht umgehen kann. Zuerst möchte ich mich um den Menschen Jonah kümmern. Jonah war die Barmherzigkeit zu viel und es missfiel Jonah und er wurde sehr zornig. Und jetzt die Frage an uns, gibt es für uns auch ein zu viel an Barmherzigkeit, wie es dem Jonah ein zu viel war? Für Jonah war die Verschonung Ninives einfach zu viel. Im Text steht, wie schon gesagt, und es missfiel Jonah sehr und er wurde zornig. Jonah lehnt das Handeln Gottes in Ninive ab. Er ist nicht damit einverstanden, dass 120.000 Menschen gerettet werden. Und dennoch kommt das Handeln Gottes für Jonah überhaupt nicht überraschend, weil weiter steht, und er betete zum Herrn und sagte, ach Herr, war das nicht meine Rede, als ich noch in meinem Land war? Deshalb floh ich nach Tarsis, denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langsam zum Zorn und groß an Güte und einer, der sich das Unheil gereuen lässt. Jonah hatte da keine Lust drauf, keinen Bock, dass Ninive gerettet wird. Und im ersten Moment, als ich den Bibeltext gelesen habe, habe ich mir die Frage gestellt, wieso? Also ich glaube, ich kenne einige Christen, die froh wären, wenn Gott Menschen zu sich ruft. Aber dennoch ist die Reaktion von Jonah nicht völlig aus der Luft gegriffen. Ninive hat damals zum Assyrischen Reich gehört. Und das Assyrische Reich war der größte Gegner von Israel. Und es ist so richtig aufgeblüht. Und während Assyrien und Ninive aufgeblüht ist, haben sich die Menschen in Israel immer mehr von Gott abgewendet. Wenn Jonah nach Ninive geht und den Menschen das Gericht predigt und die sich tatsächlich umkehren, hey, dann kommt er heim und muss wahrscheinlich mit viel Beschämung und Anfechtung rechnen, weil er doch die verhassten Assyrer er dafür gesorgt hat, glaube was Gott, dass sie gerettet werden. Aber wenn er heimkommt und Ninive untergeht, dann ist er der gefeierte Held, dann ist das Assyrische Reich platt. Aber auch wenn ich die Beweggründe von Jonah verstehen kann ich es trotzdem nicht nachvollziehen. Ich als aufgeklärter Mensch der neuen Zeit kann es doch nicht für gut heißen, dass 120.000 Menschen samt Frauen, samt Vieh da umgebracht werden. Für Jonah war das ein zu viel an Barmherzigkeit. Und jetzt mal Hand aufs Herz. Gibt es nicht in unserem Leben Fälle, wo es uns genauso geht wie Jonah, wo wir die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, uns beleidigt zurückziehen und Gott am liebsten ins Gesicht sagen würden, dass wir mit Recht, und zwar absolut Recht, sauer sind, wo wir seine Gnade und Vergebung auf keinen Fall verstehen können. Da gibt es Dinge im Leben, die sind so schrecklich, dass wir uns einfach nicht vorstellen können, dass es für sowas Vergebung geben sollte. Ich will mit einem krassen Beispiel starten. Angenommen, Adolf Hitler hätte Minuten vor seinem Tod ein Leben mit Jesus begonnen oder Saddam Hussein und sie hätten Frieden in Jesus gefunden, ist es in meinen Gedanken doch schwer auszuhalten, dass diese Menschen am Ende gemeinsam vor dem Thron Gottes mit mir stehen dürfen und ihn anbeten dürfen. Und regelmäßig hören wir es doch in unseren Zeitungen, im Fernsehen, dass Kinder vernachlässigt, vergewaltigt, misshandelt werden. Und ist es denkbar, so einem Täter zu vergeben? Kann ich es aushalten und ertragen, wenn Gott solch einen Menschen zu sich ruft und dieser Mensch plötzlich ein Bruder oder eine Schwester für mich wird? Jetzt könnt ihr mal denken, das sind krasse Beispiele. Aber was ist, wenn es plötzlich persönlich um uns ist, geht? Was ist, wenn Gott Menschen zu sich ruft, die mich vielleicht monatelang, jahrelang gedemütigt und bloßgestellt haben? Was ist mit dem Nachbarn, die Nachbarschaftsstreitigkeit, wo der eine vielleicht seinen Baum einen Meter weiter ins Grundstück wachsen lässt oder einfach da keine Einigkeit da ist? Was ist, wenn es Erbstreitigkeiten gibt und vermutlich der Bruder zu viel gekriegt hat und man dann dasteht und sagt, da kann ich nicht vergeben? Und dann haben wir auf der anderen Seite Jesus, der ganz klar sagt, hey, es ist nicht genug, nur 7-mal zu vergeben, sondern 7-mal, 70-mal. Jesus sprach zu ihm, ich sage dir, nicht 7-mal, sondern 70-mal, 7-mal. Aber ist das nicht ein wenig viel verlangt bei den Verletzungen, die die Person mir zugefügt hat? Und ich denke, ihr wisst selber, wo ihr verletzbar seid, wo es euch schwerfällt zu vergeben und vielleicht auch absolut zu Recht. Ich bin mir bewusst, dass Vergebung vielleicht manchmal eines der härtesten Dinge im Leben sein kann. Und ich bin mir sicher, dass jeder Mensch in seinem Leben solche Punkte hat, wo uns Gottes Barmherzigkeit zu viel wird, wo wir uns eigentlich wünschen würden, dass Gott mit so einem himmlischen Vorschlaghammer draufhaut und dann die Sache geregelt ist. Aber wenn wir zurück zu Jona schauen, gerade Jona hätte doch über seinen Schatten springen müssen. Der hat es doch schließlich an eigenem Leib zuvor erfahren, was es bedeutet, unverdienterweise von Gott Vergebung zu bekommen. Gott hat sein Ungehorsam, seine Dienstverweigerung, seine Flucht vergeben. Jona hat eine zweite Chance bekommen. Er hat Barmherzigkeit erfahren und Vergebung erlebt. Solle da nicht Jona grad Barmherzigkeit zeigen? Ich denke, die meisten Menschen hier im Raum würden mir da zustimmen, weil wir nicht nur von einer Vergebungsaktion von Gott her leben, sondern unser ganzes Leben immer wieder Vergebung nötig hat, wo wir Gott um Vergebung bitten müssen. Und wir dürfen uns doch nur Kinder Gottes, Christen, Nachfolger von Jesus nennen, weil Gott uns vergeben hat und uns freigemacht hat zu einem Leben aus der Vergebung heraus. Und genau das ist es, was wir tun sollen. Aus der Vergebung heraus leben. Genauso wie Jona, der Barmherzigkeit erlebt hat und diese eigentlich für Ninive hätte aufbringen müssen. So soll es auch in meinem Leben kein zu viel an Barmherzigkeit geben, weil Gott mir vergeben hat. Unser ganzes Leben besteht aus Vergebung. Und ich weiß, das ist ein ziemlich großer Maßstab, den Gott, den Jesus hier an uns anlegt. Aber unsere Aufgabe ist es nicht, aus eigener Kraft diese Vergebung zu meistern. Der erste Schritt ist immer wieder zu schauen, wo hat Gott mir vergeben, wo habe ich seine Gnade und Barmherzigkeit erlebt und sich das immer wieder bewusst zu machen. Ich bin ein Mensch, der aus der Vergebung heraus lebt. Und wenn wir darauf hinarbeiten, dann werden wir am eigenen Leib erfahren, dass es funktioniert zu vergeben. Und dann wird es uns automatisch Schritt für Schritt leichter fallen, mit dieser Vergebung auch umzugehen. Und ich sage nicht, vergebt immer und überall, sondern macht euch bewusst, wo Gott euch vergeben hat. Ich glaube, das ist der erste Schritt dahin, dass es auch in unserem Leben kein zu viel an Barmherzigkeit mehr geben wird. Wir wissen zwar nicht, wie es weiterging mit Jona, ob er das noch akzeptiert hat, aber die Lösung, die ich euch gerne präsentiert hätte, wie Vergebung funktioniert, die finden wir auch in der Bibel so hundertprozentig genau, konkret, Schritt für Schritt nicht. Ich will euch ein Beispiel aus meinem Leben erzählen, wo es mir schwer gefallen ist, zu vergeben. Und ich wusste im Inneren, ich muss vergeben. Und bei mir war im ersten Moment die Entscheidung, ich will vergeben, bevor Gott diese Vergebung in meinem Leben geschenkt hat. Ich war auch mal jung, bin es immer noch vielleicht in euren Augen, aber vor knapp 10 Jahren in meinem Jugendkreis habe ich mich in ein Mädel verliebt, habe das einem guten Freund anvertraut. Wir haben dafür gebetet, dass das was wird. Und 2 Monate später war er selber mit ihr zusammen. Und es war schon eine missliche Lage, ein harter Schlag für mich. Und manche meiner Freunde haben das am Ende nicht verstanden. dass ich das geschafft habe zu vergeben. Wir haben jetzt, wenn wir uns sehen, eine gute Beziehung. Also wir sind jetzt beruflich auseinander und auch geografisch, aber da ist in mir kein Nachtragen mehr. Und ich bin mir aber bewusst, dass Gott es geschenkt hat. Aber ich war mir auch bewusst im Nachhinein, das war erstmal meine Entscheidung, bevor ich da vergeben konnte. Und als zweiter Punkt steht dann noch der Umgang Gottes mit seinem Propheten Jona. Nachdem wir bisher viel davon gehört haben, wie Jona oder wo wer Jonas Verhalten angeschaut hat, will ich jetzt den Blick auf Gott richten. Wie der mit der Situation umgibt, mit einem bockigen Propheten. Und manchmal glaube ich, dass Gott durch Erlebnisse deutlicher redet als durch eine Predigt. Manchmal wird ein Erlebnis zur Predigt. Und so ist Jona gegangen. Er sitzt östlich auf einem Hang und wenn man sich das mal bildlich vorstellt, der hat einen perfekten Logenplatz gehabt. Noch ein Strandkörble mit Schatten. So, Gott hat ihm noch einen schönen Rizinusstrauch geschenkt. Und dann wartet er drauf, vielleicht noch mit seiner Pfeife im Mund oder wie auch immer, und hofft, dass Ninive untergeht. Er hat den besten Platz. Und dann noch dieser coole Strauch, den Gott ihm da schenkt. Und dann wird genau dieser Strauch in der Nacht durch einen Wurm zerstört. Und ein heißer Ostwind sorgt für unerträgliche Hitze. Und Jona packt der Zorn über diesen verdorrten Busch und die Hitze. Und dass Gott es nicht verhindert hat und er will lieber tot sein. Und genau in dieser Situation lässt Gott Jona in sein Herz blicken. Und das finde ich das Große an Gott. Sein eben noch gescheiterter und ungehorsamer Prophet bockt rum, mault und hadert mit seinem Chef, aber anstatt dass Gott ihn bestraft oder ihn einfach zusammenfaltet, geht Gott auf Jona und seine Laune ein. Er lässt sich auf eine Diskussion mit dem Propheten ein. Er lässt ihm die Zeit, die er braucht. Er hält ihm keine theoretische Strafpredigt. Er lässt sich auf diesen Weg mit Jona ein und macht ihm total langsam und gemütlich an diesem Beispiel mit dem Rizinus und dem Wurm deutlich: Hey, diesen Baum, den habe ich dir geschenkt. Und du beschwerst dich so darüber, dass der jetzt weg ist. Und es ist nur so ein blöder Baum, so ein blöder Strauch. Aber wie soll es mir da gehen, wenn ich 120.000 geliebte Menschen vernichten muss? Und ich bin überzeugt, dass es bei uns auch so ist. Gott geht auf uns ein, wie wir es brauchen in den einzelnen Situationen. Und jeder Mensch ist anders. Jeder Mensch braucht vielleicht auch eine andere Art von Ermahnung. Ich habe ja in Liebenzell studiert und es ist schon manchmal spannend, weil ich manchmal eine sehr direkte Art habe. Und ich habe gemerkt, an manche, die ich kritisiere, da muss ich das schon ein bisschen um die Blume sagen und das ist manchmal schon zu viel. Und es soll keine Kritik an die Person sein, sondern so sind wir Menschen unterschiedlich. Manche brauchen es klar und direkt, manche vielleicht eher über einen Umweg. Und so ist es bei Gott genauso. Er kennt uns, er weiß, wie er uns nehmen muss und er wird uns so begegnen, wie wir es brauchen. Er ist gewohnt, mit beleidigten Männern und Frauen Gottes umzugehen. Das zeigt uns die Geschichte. Gott geht auf uns ein und er geht seinen Weg mit uns, solange er eben sein muss. Und ich finde es sehr tröstlich. Ich glaube, dass eine Begegnung mit Gott auch manchmal anstrengend, schmerzhaft und peinlich sein kann. Auch Jona hat es erlebt in der Geschichte und hat es sich nicht leicht gemacht. Heiße Sonne, kein Schatten. Begegnungen mit Gott können hart sein, aber es sind genau das, was wir brauchen. Und ganz ehrlich, in meinen Augen ist das doch auch ein zu viel an Barmherzigkeit, dass Gott uns da gegenüber lebt. Denn Gott könnte auch anders. Und jetzt nochmal die Frage zurück: Gibt es ein zu viel an Barmherzigkeit? Gibt es eine Grenze für Vergebung? Gibt es Taten, die es einfach nicht mehr verdienen, dass man ihnen vergeben kann? Gibt es einen Punkt, an dem es einfach nicht mehr möglich ist, noch Vergebung zu empfangen? Gibt es ein zu viel? Menschlich gesehen muss die Antwort heißen, leider ja. Das zeigt uns der Einstieg in die Predigt ganz deutlich. Unsere Gesellschaft kennt Taten und Verbrechen, bei denen es keine Entschuldigung geben darf, bei denen jemand, der vergibt, kein Verständnis erwarten darf. Meistens sind es schlimme Verbrechen, wie am Anfang schon erwähnt. Wer Kinder missbraucht und tötet, der darf auf keine Barmherzigkeit hoffen. Also die Frage, gibt es denn zu viel an Barmherzigkeit? Menschlich gesehen manchmal leider schon. Manchmal ist unsere Bereitschaft zu vergeben begrenzt und manchmal können wir nicht über unseren Schatten und unser Ego, über unsere Verletzungen springen und anderen vergeben. Das ist kein Vorwurf, das ist menschlich. Aus menschlicher Sicht können wir manche Sachen nicht vergeben. Aber dann die nächste Frage, gibt es bei Gott denn zu viel an Barmherzigkeit? Und dann heißt es, nein, zum Glück nicht. Seine Gnade hört niemals auf. Gott kennt dieses zu viel nicht. Seine Barmherzigkeit hat kein Ende. Das zeigt uns das Beispiel in Ninive, dass Gott immer zu jedem Zeitpunkt Hoffnung für Verlorene hat. Und auch wir werden irgendwann mal sagen dürfen, zum Glück gibt es dieses zu viel bei Gott nicht. Spätestens dann, wenn wir vor seinem Gericht stehen, werden wir es erleben, dass es diese Gnade, die Jesus uns durch seinen Tod am Kreuz abgenommen hat oder geschenkt hat, dass wir davon profitieren. Und deswegen sage ich, menschlich gesehen gibt es das vielleicht, aber ich bin davon überzeugt, dass wir mit Gottes Hilfe vergeben können. Amen.